Karin Prien ist nicht nur Bundesministerin für Familie und Bildung, sondern auch noch stellvertretende CDU-Parteivorsitzende und heute zu Gast bei Phoenix persönlich. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Frau Prien, die Stimmung im Land ist schlecht, die Umfragewerte sind im Keller, geradezu weiter im Sinkflug. Die Menschen machen sich Sorgen, dass die Wirtschaft nicht in Gang kommt. Was treibt Sie denn im Moment am meisten um?
Ja, mich treibt natürlich auch um, dass die Stimmung so schlecht ist, aber auch, dass wir mit einem Teil der Reformen nicht so schnell vorankommen, dass die Menschen wieder Vertrauen finden. Denn am Ende geht es immer nur um Vertrauen. Und dass sich jetzt in zunehmend mehr Milieus das Vertrauen zurückbildet, dass das Vertrauen immer stärker erodiert, ist schon auch meine Wahrnehmung. Und das ist ja nicht nur etwas, was uns als Union Sorgen machen muss, sondern das macht mir auch Sorgen mit Blick auf die Funktionsfähigkeit und Leistungsfähigkeit unseres demokratischen Systems. Also insofern, ich bin mit großer Ernsthaftigkeit unterwegs, aber ich versuche auch, die aus meiner Sicht berechtigte Zuversicht, was unser Land betrifft, mich da auch nicht zu sehr runterziehen zu lassen. Denn dass wir auch in einer öffentlichen Negativspirale sind, wo wir uns ständig einreden gegenseitig, dass alles so schlecht läuft, das würde ich schon auch so feststellen wollen.
Was hören Sie denn da in Ihrem Wahlkreis? Sie haben Ihren Wahlkreis in Schleswig-Holstein, in Halstenbek. Sie kommen dann auch aus Berlin. Viele sagen ja, die Politik in Berlin ist maßgeblich mitverantwortlich für den Politikverdruss in Deutschland. Wie erleben Sie das mit Ihren Wählerinnen und Wählern oder den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort?
Also wenn ich mit den Kollegen in Schleswig-Holstein spreche, ich habe ja jetzt keinen Bundestagswahlkreis mehr. Ich hatte meinen Landtagswahlkreis tatsächlich unter anderem in Halstenbek, Schenefeld, Pinneberg. Natürlich finden die das schwierig, dass so viel negative Stimmung aus Berlin kommt. Und das hat ja auch Einfluss auf die Arbeit vor Ort in den Kommunalparlamenten. Da sind unsere Leute ja jeden Tag auch konfrontiert. Und natürlich sind wir auch relativ kurz vor einer Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Insofern ist das schon etwas, über das wir sehr offen sprechen. Und das ja, wo wir alle versuchen, uns auch nicht zu sehr runterziehen zu lassen, sondern jeder versucht an seiner Stelle gute Politik zu machen und auch immer wieder deutlich zu machen, dass wir gemeinsam das Beste fürs Land erreichen wollen. Also es ist wirklich ganz wichtig, dass wir auch innerparteilich jetzt nicht uns auch in diesen Strudel hineinziehen lassen.
Vor allen Dingen der Bundeskanzler und auch CDU-Parteichef hat ja, kann man wirklich so sagen, inzwischen desaströse Beliebtheitswerte erreicht. Es gibt immer wieder Schlagzeilen, Debatten darum. Und ich denke, der Höhepunkt dieser Debatte um seine Beliebtheit gipfelte in einem vermeintlichen Gedankenaustausch der Union um einen Kanzlertausch. Auch wenn Friedrich Merz und Henrik Wüst beide das dementiert haben, ist es doch die Frage, wie kann so ein Gerücht aufkommen in der Partei? Warum hat das die Partei so lange im Griff? Warum war das so schwer, das wieder einzudämmen?
Ich halte das für eine vollkommen absurde Debatte. Ich kann Ihnen sagen, die hat auch keiner bei uns geführt. Es ist vor allem eine mediale Debatte gewesen. Und da reimen sich dann einzelne Journalisten etwas zusammen. Und dann kriegt das so eine Eigendynamik. Das ist natürlich auch eines der Probleme, die wir im Moment in Deutschland haben, ne? Dass wir unfassbar viel Zeit mit solchen Debatten verbringen und weniger ja über Sachfragen sprechen. Ist jetzt keine plumpe Medienschelte, aber ich kann Ihnen sagen, an dem Gerücht war null dran. Es hatte auch keinem geholfen.
Sie kennen Friedrich Merz ja schon sehr lange. Sie haben gemeinsam oder zur gleichen Zeit in Bonn studiert. Und können ihn dann natürlich auch persönlich gut beurteilen. Wie leidensfähig ist er eigentlich, muss man sich schon fragen. Er kriegt ja schon wahnsinnig viel Gegenwind von allen Seiten. Jetzt nun auch noch diese Woche die Pleite mit dem deutschen Sitz im Sicherheitsrat, wo es nicht geklappt hat. Wie schätzen Sie ihn ein? Wie leidensfähig ist er? Und nehmen Sie eine Veränderung an ihm wahr?
Naja, offensichtlich ist er ein sehr hartnäckiger Mensch, denn sonst hätte er nicht dreimal den Anlauf genommen, Parteivorsitzender zu werden und auch noch Kanzler zu werden. Also der kann schon was aushalten und wegstecken, aber da ist auch nicht jeder Tag gleich. Ich erlebe ihn aber insgesamt als jemand, der sich der Verantwortung bewusst ist, die er übernommen hat. Und es geht ja nicht um ihn, Es geht auch nicht um die Frage, wie er in die Geschichtsbücher eingeht. Es geht auch nicht mal in erster Linie um die Frage, bei wie viel Prozent steht die Union gerade. Es sind ja auch alles nur Zwischenstände. Hat auch bei anderen Kanzlern, wenn Sie da mal gucken, wie haben sich die Dinge entwickelt. Man kann sowas auch drehen, davon bin ich fest überzeugt. Aber es geht um dieses Land und es geht im Moment ja wirklich um die Frage, verlieren die Menschen das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit dieses demokratischen, man muss sagen, föderalen Rechtsstaats. Das ist die entscheidende Frage. Und weil er sich dieser Tragweite auch bewusst ist, glaube ich, ist er schon immer wieder in der Lage, sich, selbst wenn er mal schlecht drauf ist oder auch betroffen reagiert auf bestimmte öffentliche Einordnungen, sich da wieder zusammenzureißen. Also ich erlebe ihn insgesamt als sehr stabil.
Was ja auch für sehr viel Unruhe sorgt im Land, ist natürlich jetzt schon auch der Blick auf den September, auf die wichtigen Wahlen in Ostdeutschland. Da gab es in den letzten Wochen etwas, was fast ein bisschen anmutete wie ein Strategiewechsel bei der CDU. Sie haben eine Broschüre veröffentlicht über die Botschaften, die vermeintlichen Botschaften der AfD mit dem Titel Abstieg für Deutschland, keine Alternative. Zeitgleich haben sie Parteiaustrittsschreiben an AfD-Abgeordnete geschickt vorformuliert. Ist das jetzt eine neue Strategie? Gehen Sie jetzt da doch offener in die Auseinandersetzung?
Also das haben wir eigentlich schon im letzten Herbst miteinander besprochen. Ich kenne die Broschüre jetzt auch schon ein bisschen länger. Die ist jetzt in die Öffentlichkeit gekommen. Und natürlich haben wir schon seit geraumer Zeit uns dazu entschlossen, die AfD eben auch inhaltlich zu stellen. Ich glaube, es ist auch dringend erforderlich. Es ist sehr offensichtlich, dass die Strategie, die AfD nur zu tabuisieren und zu sagen, das sind Nazis und deshalb sind die schlimm und deshalb dürft ihr die nicht wählen, dass das nicht nur nicht gelingt, sondern dass das sogar noch einen gegenteiligen Effekt hat. Dass die Leute dann sagen, dann machen wir das jetzt mal erst recht. Und deshalb halte ich es für richtig, dass man auch die Wählerinnen und Wähler mit der Tatsache konfrontiert, dass das, was ihnen am meisten auf den Nägeln brennt, nämlich wie geht es eigentlich weiter mit dem Wohlstand in Deutschland, dass da die AfD zum Beispiel überhaupt gar keine Antwort hat, die diesem Ziel dienen würde. Dass alle Überlegungen zum Beispiel aus der EU auszutreten, das Engagement in der EU zu reduzieren, Integrationsschritte zurückzudrehen, dass das alles eher zu Wohlstandsverlust führen würde, zum Beispiel. Dass es eine unfassbare Errungenschaft ist, dass wir in Europa mit unseren europäischen Partnern seit 8 Jahrzehnten im Frieden leben. Dass Russland eben nicht ein harmloser geopolitischer Nachbar ist, sondern dass Russland eben ein Land ist, das aktiv dabei ist, unsere Demokratie zu zersetzen und dass das die Verbündeten der Russen hier in Deutschland sind. Das sind Dinge, die muss man sagen. Ich finde das vollkommen richtig, in inhaltliche Auseinandersetzung zu gehen. Ich würde mir das übrigens bei allen anderen demokratischen Parteien auch wünschen.
Nun ist es ja auch so, dass insgesamt schlechte Stimmung durchaus, wir waren da eben schon mal kurz, auch mit der wirtschaftlichen schwierigen Entwicklung zusammenhängt im Land damit dem viel beklagten sogenannten Reformstau. Nun will Ihre Regierung bis Ende Juni Reformvorschläge vorlegen. Jeder muss sparen. Lars Klingbeil hat Ihr Ministerium zu 500 Millionen Euro, könnte man schon sagen, verdonnert. Wo sollen die herkommen? Beispielsweise vom Elterngeld?
Also verdonnert ist für mich keine Formulierung, die ich so wählen würde. Wir sind eine Regierung und wir verabreden zusammen Einsparungen. Und wir stehen auch zusammen zur Einsparung. Denn nur so funktioniert das. Wenn jeder versucht, bei sich die Einsparung irgendwie wegzudrücken, dann kann das nicht gelingen. Wir haben einen Einsparbedarf von 34 Milliarden. Man muss sich einmal mal die Anzahl der Nullen vergegenwärtigen im nächsten Jahr und dann noch mal von 66 Milliarden im Jahr darauf. Das sind riesige Beträge. Übrigens, die Länder haben vergleichbar im Verhältnis hohe Einsparbedarfe. Und das wird man nicht erreichen, wenn man nicht auch an Positionen herangehen, die richtig wehtun. Die Vorstellung, es geht immer so weiter in Deutschland, es gibt immer mehr. Und übrigens immer mehr, ohne dass wir auf die Wirksamkeit einiger Maßnahmen gucken. Das werden wir den Leuten ehrlich sagen müssen, das wird so nicht weitergehen. Und natürlich muss man trotzdem Prioritäten setzen und sagen, wo möglicherweise Einsparungen auch nach gemeinsamer Auffassung nicht vertretbar sind. Ich würde sagen, wir haben eine sinkende Geburtenrate, und zwar in allen OECD-Staaten, in der ganzen Europäischen Union. In Deutschland liegt sie immer noch über der Europäischen Union. Trotzdem ist das besorgniserregend, weil ein Grund, warum unsere Sozialversicherungssystem eben jetzt in solche Nöte geraten, ist natürlich, weil die Menschen vor 20 Jahren zu wenig Kinder bekommen haben. Und es macht viel Sinn, sich Gedanken darüber zu machen, wie können wir das wieder umdrehen. Dazu haben wir Studienlagen. Und das Elterngeld trägt dazu bei, ist nicht lange nicht die einzige Maßnahme, zum Beispiel der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. Verlässliche, qualitativ hochwertige Kitas sind mindestens genauso wichtig. Und deshalb muss man jetzt gucken, wir müssen mehr in Kitas investieren, aus meiner Sicht, vor allem in die Kita-Qualität. Und wir brauchen das Elterngeld weiter so, dass es für Eltern attraktiv ist. Das heißt aber nicht, dass man beim Elterngeld gar nichts ändern könnte. Und diese reflexhafte Reaktion, die wir in Deutschland oft haben, wenn man überhaupt irgendwas verändert, ist das schlecht. Davon müssen wir das, glaube ich, mal trennen. Und wir gucken uns im Moment die Stellschrauben beim Elterngeld an. Wir gucken uns vor allem auch an, was brauchen Eltern, was wünschen sich Eltern. Was müssen wir zum Beispiel auch tun, damit das Elterngeld für Väter attraktiver ist? Thema Lohnersatzrate spielt da eine Rolle. Was können wir auch tun, damit Eltern partnerschaftlicher das Elterngeld in Anspruch nehmen? Was können wir tun, damit Selbstständige das Elterngeld auch für sich nutzen können? Und daraus versuchen wir jetzt eine Lösung zu basteln, die möglicherweise dazu führt, dass das Elterngeld etwas kürzer gewährt wird, aber wo trotzdem die Attraktivität bestehen bleibt und für manche vielleicht sogar noch steigt. Das ist Politik. Strukturreformen so zu machen, dass man nicht immer einfach nur mehr Geld ausgibt, sondern dass man klug die Mittel einsetzt.
Je nachdem, wer dann betroffen ist, wird er oder sie das weniger klug finden. Ja, aber
das muss man, da muss Politik dann erklären, warum das vertretbar ist und anderes eben nicht.
Mit einem anderen Vorschlag haben Sie in den letzten Tagen auch für Schlagzeilen gesorgt. Sie haben gesagt, dass Kinder unter 3 Jahren keinerlei Mediennutzung erfahren sollen. Das heißt also Bildschirmverbot über Handy, über Laptop. Nun wird Ihnen da jeder zustimmen, dass das sicherlich für kleine Kinder viel besser ist. Aber ist es nicht irgendwie schwierig, das mehr sein zu lassen als eine Absichtserkundung? Weil wie soll das umgesetzt werden?
Wir haben ja in Deutschland zum Beispiel seit dem Jahr 2000 den Anspruch von Kindern auf eine gewaltfreie Erziehung. Was heißt das? Das heißt, dass Eltern dürfen ihre Kinder nicht mehr schlagen. Das haben wir damals ins BGB reingeschrieben. Auch das ist ja etwas, was zunächst mal ein politischer Programmsatz ist, der aber in diesem Fall zum Beispiel dazu geführt haben, dass ganz viel zivilgesellschaftliche Engagement und auch Begleitung, also Beratung auch von Eltern in Kitas, in Schule und so weiter stattgefunden hat. Und es ist uns gelungen, gesellschaftlich klarzumachen, seine Kinder zu schlagen, ist keine Option, wenn man seine Kinder gut erziehen will. Im Gegenteil, es kann auch eine Körperverletzung darstellen. So ungefähr ist das jetzt bei Bildschirmfrei unter 3 auch. Das ist so schädlich für Kinder. Das hat so nachhaltig negative Entwicklungen auf die Entwicklung des Gehirns, auf die Kommunikationsfähigkeit, auf die Konzentrationsfähigkeit. Das muss man Eltern sehr deutlich sagen. Ich habe in dem Kontext jetzt von auch Journalistenkollegen von Ihnen gehört, die sagen, ja, der Staat ist kein Erziehungsberechtigter. Ja, das stimmt. Aber Staat und Eltern sind gemeinsam verantwortlich für Erziehung und Bildung. Spätestens in der Schule verlangen viele, dass der Staat alles übernimmt. Und wenn es wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, und die haben wir ja inzwischen auch durch die von mir eingesetzte wissenschaftliche Kommission, dass das massiven Schaden anrichtet bei kleinen Kindern, dann muss der Staat da auch reagieren und seinem Wächteramt, und das hat der Staat nämlich verfassungsrechtlich, seinen Schutzauftrag, spätestens wenn das Kindeswohl berührt ist, muss der Staat handeln. Und aus meiner Sicht ist das hier auch eine Frage des Kindeswohls.
Mir scheint allerdings fast noch schwieriger, weil wenn das durchgesetzt werden könnte, müssten Sie ja auch vor allen Dingen die Eltern davon abhalten, absolut, das Handy zu nutzen.
Aber vielleicht bringt es ja auch schon etwas, wenn wir eine gesellschaftliche Debatte führen, die sagt, das ist ganz schädlich für Kinder und Eltern müssen da ihrer Vorbildfunktion unbedingt nachkommen. Also ich kann Ihnen sagen, in Frankreich ist die Situation da eine deutlich andere. Da ist es wirklich verpönt. Da sieht man auch kaum Eltern, die mit ihren Kindern in Restaurants sitzen und die Kinder sitzen am Endgerät, weil es eine andere gesellschaftliche Norm gibt. Und das muss uns in Deutschland auch gelingen, über solche gesellschaftlichen Normen zu sprechen. Ob man das dann gesetzlich normiert, darüber müssen wir diskutieren. Aber wir sind es unseren Kindern schuldig, weil die Folgeschäden sind dramatisch.
Sie haben ja auch Kürzungsvorschläge gemacht oder vorgelegt, beziehungsweise auch zum Teil auch schon veranlasst in dem zivilgesellschaftlichen Programm Demokratie leben, wo viele NGOs bis jetzt unterstützt worden sind. Aufregung gab es darüber, dass Sie beispielsweise auch Hate-Aid-Gelder gestrichen haben. Wir haben in diesen Tagen ja viel gesprochen über den Fall Colin Fernandes. Gleichzeitig hat auch Ihre Regierung einen Gesetzentwurf gegen digitale Gewalt vorgelegt. Nun ist es genau der Verein, der sich mit digitaler Gewalt im Netz beschäftigt und versucht, es so einzudämmen. Ist das nicht ein Widerspruch in sich, wenn Sie dann da gleichzeitig Gelder kürzen?
Wenn Sie erlauben, würde ich mal einmal beschreiben, wie die Situation ist. Bisher haben wir noch gar keinen einzigen Cent gekürzt. Ne? Also in diesem Jahr laufen alle Förderungen so weiter wie bisher auch. Wir haben auch für nächstes Jahr noch gar keine Kürzungen angekündigt, sondern wir haben gesagt, ein Teil des Programms, etwa ein Drittel des Programms, wir reden über insgesamt 180 Millionen, die 120 Millionen bleiben im unberührt. Das sind nämlich die sogenannten Partnerschaften für Demokratie vor Ort. Und dann sind es die Landesdemokratiezentren, die der Bund finanziert, die werden weitergeführt. Wir werden die Ziele noch mal etwas schärfen, aber die werden weitergeführt, auch im finanziellen Umfang. Und dann reden wir über die restlichen 60 Millionen. Und da haben wir gesagt, wir werden da auch die Ziele nachschärfen und werden einen besonderen Schwerpunkt legen. Erstens auf den Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt und auf Demokratiebildung und Demokratieförderung in der digitalen Welt. Und wir werden insgesamt darauf achten, dass wir stärker an die Regelstrukturen andocken, um insbesondere die stille Mitte zu erreichen, über die wir am Anfang ja gesprochen haben, die zunehmend demokratiekritisch ist. Und deshalb wird natürlich Hate Aid die Möglichkeit haben, sich auch in diesem neuen Programmteil digitaler Raum wieder zu bewerben. Ehrlicherweise hätte sich Hate Aid ohnehin für nächstes Jahr neu bewerben müssen. Was wir tun, ist das Programm etwas neu auszurichten. Das ist aber selbstverständlich Recht jeder Regierung. Das sind Projektförderungen, die immer nur auf eine bestimmte Zeit ausgerichtet sind. Insofern ist die Berichterstattung, ich würde da irgendwas kürzen oder irgendjemand kein Geld mehr geben und so, etwas irreführend und falsch auch. Dass die Förderrichtlinie kommt in diesem Monat. Die Interessenbekundung ist dann über den Sommer möglich und rechtzeitig zum 01.01.2027 werden dann auch die entsprechenden Bescheide vorliegen.
Haben Sie sich eigentlich jeden einzelnen dieser NGOs angeschaut, wo jetzt zumindest ein Fragezeichen dran ist? Und Sie haben gerade eben auch selber noch mal gesagt, neu ausrichten. Was heißt das?
Die Schwerpunktbildung wird zukünftig auf Demokratiebildung und auf Extremismusprävention liegen. Natürlich auch der Prävention des Rechtsextremismus, denn wir haben in Deutschland ein massives Problem mit Rechtsextremismus. Wir werden aber schauen, wie wir mehr Leute erreichen mit dem Programm. Und werden deshalb an Organisationen wie zum Beispiel die beruflichen Schulen, die wir bisher kaum berücksichtigt haben, anknüpfen. Wir werden die Sportvereine, die Jugendorganisationen, die wir übrigens im Kinder- und Jugendplan sowieso schon mit großen Bundesstrukturen fördern, die werden wir stärker in den Blick nehmen. Also werden versuchen, das zu tun, was wir übrigens in unserem ganzen staatlichen Fördersystem machen müssen, nämlich auf mehr Effizienz zu achten und die Wirksamkeit von einzelnen Maßnahmen und einzelnen Forderungen stärker im Blick haben. Wir werden es auch stärker wissenschaftlich begleiten, werden die Evaluation neu aufstellen. Und mich befremdet ehrlich gesagt die Kritik schon ein bisschen, weil es gibt keinen Anspruch auf Projektförderung in diesem Land. Und jeder muss sich immer wieder neu auch bewähren in diesen Systemen. Ich will aber deutlich sagen, ich habe eine hohe Wertschätzung für viele, die sich im Land engagieren, für zivilgesellschaftliches Engagement. Allerdings muss man sagen, das sind natürlich weit mehr als die, die über Demokratie leben, gefördert werden. Wir haben, glaube ich, 27 Millionen Freiwillige in diesem Land, die einen wesentlichen Beitrag zum Zusammenhalt dieser Gesellschaft beitragen. Die wenigsten von denen werden über Demokratie leben gefördert. Und jetzt so zu tun, als hängt an der Neuausrichtung von einem Teil des Programms sozusagen die Zukunft unserer Demokratie, ist ehrlicherweise zumindest mal eine schwierige Betrachtung.
Okay, dann rede ich jetzt nicht weiter von Kürzungen, sondern von Fragezeichen. Ein Fragezeichen haben Sie auch gemacht an Gelder für den Zentralrat der Juden, obwohl Sie die erste Ministerin im Bundeskabinett mit jüdischen Wurzeln sind. Wie schwer ist Ihnen das gefallen?
Wir haben gesagt, dass wir einen weiteren Schwerpunkt im Bereich Antisemitismus legen. Es wird also mehr Geld im Bereich Antisemitismusförderung geben. Aber wir müssen eine neue Förderrichtlinie machen. Sie haben ja in Berlin erlebt, wie das ist, wenn man keine neue Förderrichtlinie macht, sondern sozusagen eher im Ermessensbereich, in der großzügigen Ermessensausübung neue Förderungen ausbringt. Das geht nicht. Man braucht eine neue Förderrichtlinie und ich kann Ihnen versichern, und deshalb hat der Zentralrat ja anders als viele andere Organisationen meinen Ansatz ja auch öffentlich unterstützt. Ich kann versichern, es wird mehr für die Antisemitismusbekämpfung geben als bisher.
Sie selbst haben sich ja erst vor 10 Jahren zu Ihrer jüdischen Familiengeschichte bekannt, also relativ spät. Warum war das so?
Also ich habe erst vor gut 10 Jahren mich dazu öffentlich auch politisch geäußert, ja. Weil ich anders erzogen worden bin. Meine Mutter hat mich immer dazu erzogen, vorsichtig zu sein und immer in Betracht zu ziehen, dass wir ja in das Land der Täter gezogen sind 1969. Und dass Antisemitismus nichts ist, was plötzlich verschwunden wäre, sondern dass auch in Deutschland, auch in anderen Ländern, aber auch in Deutschland immer latent vorhanden ist und dass man sehr aufpassen muss, wem gegenüber man sich öffnet. Das ist die Erfahrung einer Frau gewesen, die 1940 geboren wurde und die erlebt hat, wie große Teile ihrer Familie ausgelöscht wurde, die erlebt hat, wie ihre eigene Großmutter von der Gestapo abgeholt worden ist. Und das hat natürlich eine gewisse Traumatisierung, wie bei fast allen Überlebenden des Holocausts, bei ihr auch natürlich bewirkt. Und insofern bin ich so erzogen worden und habe aber irgendwann für mich entschieden, dass angesichts des schon 2016 deutlich gestiegenen Antisemitismus, das ist ja inzwischen noch mal deutlich heftiger geworden, dass es richtig ist, als jemand, der politisch wirken kann, sich dazu auch zu bekennen und dazu auch eine klare Haltung zu zeigen.
Geboren sind Sie ja in Amsterdam, wohin Ihre Großeltern vor den Nazis geflüchtet waren. Sie haben es ja gerade eben auch schon angesprochen. Und Sie kamen dann mit 4 Jahren nach Deutschland, wenn ich es richtig gelesen habe. Was war das für eine Kindheit? Wie schauen Sie auf Ihre Kinderzeit zurück?
Also meine Mutter und meine Eltern haben sich sehr viel Mühe gegeben, eine schnelle Integration in unser neues Zuhause, das in einer Kleinstadt in Nordrhein-Rheinland-Pfalz war, zu ermöglichen. Das heißt, ich habe von früh an ganz viel Sport gemacht und Musik gemacht und solche Dinge. Und ich war die Einzige, die in der Kindergartengruppe damals ankam und die kein Deutsch konnte. Und dann merkt man, das geht dann sehr schnell. Ich habe also sehr schnell Deutsch gelernt, bin dann ganz normal eingeschult worden. Und habe mich eigentlich selber nicht wirklich als Fremdkörper empfunden. Aber bei uns zu Hause wurde eben sehr viel, sehr früh über Geschichte und über die Shoah gesprochen. Und das hat meine Kindheit geprägt. Ich habe sehr, sehr früh mich auch mit dem Gräuel und den furchtbaren Bildern, der Film Nacht und Nebel, kann ich mich gut erinnern, da war ich 7 oder 8 Jahre alt, dass meine Mutter den mit mir geschaut hat. Und wir haben darüber sehr viel gesprochen. Es spielte eine große Rolle. Und das war natürlich bei uns anders als in vielen anderen Elternhäusern. Obwohl ich auch sagen muss, dass ich damals zur Schule gegangen bin und das auch in der Schule ein wichtiges Thema war. Also ich kann auch gehören nicht zu denen, die behaupten würde, hätte in der Schule nicht stattgefunden, sondern im Geschichtsunterricht, im Religionsunterricht, im Ethikunterricht spielte das eine Rolle. Aber wir waren eben anders, weil wir nämlich zu den Opfern gehörten, meine Familie zu den Opfern gehörte und weil wir immer so einen Rest von Reserviertheit und auch Angst natürlich in unserer Familie erhalten geblieben ist.
Sie haben auch anders als Ihre Mutter dann mit Ende 20 erst die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Wenn Sie auf das Land schauen und die Entwicklung der letzten Jahre, haben Sie das je bereut?
Nein, ich habe das nie bereut. Ich glaube übrigens auch fest an dieses Land. Ich glaube auch, dass es uns gelingen kann, deutlich zu machen, was für eine wahnsinnige Errungenschaft ist, dass dieses Land es geschafft hat, aus dem schlimmsten Menschheitsverbrechen kommt, sich in eine demokratische, freiheitliche Gesellschaft zu entwickeln, an der man immer arbeiten muss, an der es immer Dinge zu verbessern gibt und an der man von der einen und von der anderen politischen Seite immer was zu meckern hat. Und alle dürfen meckern, alle dürfen auch nörgeln, alle dürfen Kritik äußern. Aber das geht eben bei uns. Versuchen Sie das mal in Russland. Versuchen Sie das sogar in den Vereinigten Staaten inzwischen an bestimmten Universitäten. Da ist das schwierig. Ist bei uns anders. Und ich empfinde es immer noch als großes Privileg, empfinde es aber auch als Auftrag und Verantwortung, das, was an Skepsis entstanden ist, aber auch das, was bei uns falsch läuft. Denn ich glaube tatsächlich, dass manche unserer Teilsysteme, auch die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten zwischen Bund, Länder und Kommunen, dass das reformbedürftig ist. Wir brauchen eine Staatsmodernisierung. Und daran will ich mitwirken, aber ich glaube fest an dieses Land.
Seit dem Massaker der Terrororganisation Hamas im Oktober 23 an Israel und dann auch dem Beginn des Gazakriegs haben sich ja nun in Deutschland durchaus die antisemitischen Angriffe, Übergriffe leider wieder sehr vermehrt. Wie sicher fühlen Sie sich im Moment?
Also ich glaube, ich bin nicht so richtig repräsentativ, denn wenn bei mir Gefahr droht, dann gibt es sehr kluge und gut informierte Beamte des Bundeskriminalamtes, die mich auch beschützen. Und insofern bin ich total privilegiert und bin da auch kein Maßstab. Ich in meinen vielen Gesprächen mit Jüdinnen und Juden in Deutschland, mit den jüdischen Gemeinden und Communities, da merkt man, dass insgesamt sich Jüdinnen und Juden in Deutschland zunehmend unsicher fühlen und auch die Lage als Einschränkung ihrer Grundrechte und nicht nur der Religionsausübung empfinden. Dass es eben ein Problem ist inzwischen mit Kippah oder mit Davidstern durch manche Teile Deutschland zu gehen. Ich finde, man muss da auch ein bisschen aufpassen. Es gibt Teile in Deutschland, da ist das wahrscheinlich eher unproblematisch, aber in den Großstädten, in manchen Vierteln, da ist es eben ein großes persönliches Risiko. Und das ist beschämend. Das ist auch für mich kaum auszuhalten, dass das rund 80 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz in Deutschland Realität ist. Dass es keine jüdische Schule gibt, die nicht rund um die Uhr bewacht werden müsste. Und dass es eben keine Selbstverständlichkeit im Umgang mit jüdischem Leben in Deutschland gibt heute.
Sie haben ja drei erwachsene Söhne. Wie sehr beschäftigt Sie denn das Thema in der Familie?
Das ist ein ständiges Diskussionsthema. Ich merke, dass meine Kinder sich auch mit zunehmendem Alter mit dem Teil ihrer Identität, der jüdisch ist, beschäftigen. Und für die ist das auch ein wirkliches, wichtiges Thema. Führt bei ihnen aber tendenziell eher zu Solidarisierung. Aber auch bei uns werden natürlich kritische Diskussionen über das Verhalten der israelischen Regierung und die Situation in Gaza geführt. Und da gibt es viel zu diskutieren. Wie weit geht ein Selbstverteidigungsrecht? Wer ist eigentlich verantwortlich für den Gazakrieg? Wer ist jetzt verantwortlich für den Konflikt im Libanon? Und was darf man eigentlich gegen eine Terrororganisation unternehmen? Wo sind die Grenzen der Verhältnismäßigkeit? Solche Debatten führen wir sehr regelmäßig bei uns.
Ein weites Feld. Ein weites Feld. Ein trauriges weites Feld. Eine Frage kann ich Ihnen zum Schluss nicht ersparen, Frau Prien. Es wird jetzt Zeit für eine Bundespräsidentin, also für eine Frau im Schloss Bellevue, heißt es immer wieder. Mich mutet dieser Satz ja fast schon mittelalterlich an, muss ich sagen, wenn es jetzt Zeit wird für eine Bundespräsidentin. Wie geht es Ihnen damit als Bundesfrauenministerin auch mit so einem Satz?
Also erstmal geht es mir insgesamt als Bundesfrauenministerin nicht so besonders gut, also persönlich schon, aber ich stelle fest, dass Frauen- und Gleichstellungsthemen in unserer Gesellschaft irgendwie deutlich in den Hintergrund rücken. Und noch vor wenigen Jahren waren Themen wie Parität etwa in Landesparlamenten oder im Deutschen Bundestag oder in den Regierungen sozusagen ein von allen geteiltes Ziel.
Auch in Ihrer Partei,
auch in meiner Partei,
schwieriges Thema.
Schwieriges Thema, aber auch in meiner Partei waren wir uns darüber einig, dass es das Ziel ist. Wir haben immer über die Mittel gestritten, ob Quote oder Paritätsgesetze, ob das ein Mittel ist, darüber streiten wir bei uns. Aber das Ziel war klar. Und jetzt ist es so, dass so ein bisschen im Zuge der zugegebenermaßen bedrohlichen wirtschaftlichen Entwicklung, die wir bei uns haben, diese Dinge in den Hintergrund rücken. Ich glaube, es ist falsch, weil wir brauchen mehr Frauen, die auch bereit sind, Vollzeit zu arbeiten. Mehr Frauen und Männer, die gewertschätzt werden, weil sie Beruf und Familie gut unter einen Hut bringen. Also wir dürfen dieses Thema auf keinen Fall als nachrangiges oder nicht mehr prioritäres behandeln. Das ist aber jetzt ein Appell, den richte ich auch an mich selber und an alle demokratischen Parteien und an die Gewerkschaften und alle, die da mittun müssen. Und ja, es ist Zeit für eine Bundespräsidentin, aber natürlich hätten wir schon längst eine haben müssen. Ich glaube, es ist richtig, das jetzt aber auch breit einzufordern.
Fakt ist jedenfalls, es gab noch nie eine Bundespräsidentin, es gab auch noch nie eine mit jüdischen Wurzeln. Und ich frage mich, was eine Frau, geboren in Amsterdam, als Nachfahrin von Holocaust-Opfern im Schloss Bellevue auch verkörpern könnte.
Also das ist ja ein Amt, das man nicht anstrebt und das man sich nicht aussucht, sondern das im besten Falle an einen oder eine herangetragen wird. Deshalb werde ich mich jetzt dazu auch nicht äußern. Ich glaube, wichtig ist, dass diejenige, die das jetzt macht, die braucht eine hohe Glaubwürdigkeit, um auch die Menschen zu erreichen, die sie im Moment abwenden vom politischen Betrieb. Das gilt besonders im Osten unseres Landes, aber auch inzwischen in zunehmend größeren Teilen im Westen. Und diese Glaubwürdigkeit, das Land auch wirklich zusammenhalten zu wollen und die Themen, die die Menschen bewegen, anzusprechen, ohne Ressentiments zu schüren und aber auch eine Perspektive darauf zu haben, wie unser Land in 10, in 15 Jahren aussehen muss, was uns ausmacht gemeinsam. Darauf wird es entscheidend ankommen, neben der Frage, dass die Persönlichkeit, die das am Ende machen wird, wirklich was verstehen muss von der Funktionsweise unseres Verfassungsgefüges, weil möglicherweise ja schwierige Fragen.
Was Sie als Juristin ja durchaus leisten würden?
Ja, also was jedenfalls jemand, der das Amt ausfüllen muss, drauf haben muss, weil es werden möglicherweise sehr, sehr schwierige Fragen Sie stellen in den nächsten Jahren.
Davon, dass es eine Frau wird, gehen Sie aber schon aus?
Dafür trete ich ein, dafür kämpfe ich und das halte ich für erforderlich. Und Gott sei Dank gibt es ja genug kompetente Frauen in unserem Land, die das auch machen könnten.
Ja, Gott sei Dank. Karin Prien, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.
Danke.